Hallo, liebe HörerInnen von Shorts. Ihr fragt euch immer, warum sind wir eigentlich nach so vielen Folgen immer noch grün hinter den Ohren? Das liegt natürlich an unserem Partner. Auch diese Folge wird präsentiert von Athletic Greens. Und zwar war ich heute wieder 22 Kilometer in den Harburger Bergen Trail Running und ich habe mir danach wieder diese Nahrungsergänzung zugefügt. Und zwar gibt es das Pulver aus einer schönen Dose mit einem Holzdeckel und man kann das dann in so ein Glas füllen. Und hat vor allen Dingen gleich alles in einem Glas, denn es sind nicht nur 20, nicht nur 40, nicht nur 60, sondern insgesamt 75 unterschiedliche Inhaltsstoffe, die gebündelt sind in Athletic Greens. Das ist die Nahrungsergänzung für SportlerInnen. Und David ist auch schon mit dabei. Julius, hören wir gleich dazu. Auch du hast deine Erfahrung gemacht, nimmst das jetzt auch schon seit ein paar Wochen, ne?
Genau, also mir schmeckt es wirklich gut. Ist so eine Mischung aus Smoothie und Eiweißshake, kann man sagen. Und wir können es ja mal hier vorlesen, weil es ist so viel, das kann ich mir nicht alles merken, ne? Aber es gibt einfach gute Stoffe, die da drin sind, die uns bei Energie, Konzentration und mentaler Klarheit helfen. Es ist alles gut fürs Immunsystem. Es hilft bei der Verdauung und der Darmgesundheit.
Regeneration.
Stressabbau, genau. Bei mir immer sehr wichtig. DVS, da gibt's viel zu tun. Haare, Haut und Nägel werden auch schöner.
Traubenkernextrakte, genau.
Und Lebergesundheit und gesundes Altern ist für mich ja auch mittlerweile ein Thema, aber... Naja, können wir mit Julius später nochmal drüber sprechen.
Also, wenn ihr eure Bordapotheke aufmacht und da ganz viele Nahrungsergänzungsstoffe drin habt, dann schmeißt die alle raus und stellt Athletic Greens rein, dann habt ihr alles sozusagen in einem Mix. Und für euch gibt es jetzt auch noch ein Goodie obendrauf. Wenn ihr ein Abo abschließt, dann bekommt ihr unter dem athleticgreens.com/shorts für umsonst Vitamin D und die praktischen Travel Packs. Und das Praktische ist, wenn ihr mal keinen Bock mehr drauf habt, könnt ihr es einfach wieder kündigen.
Und 60 Tage kriegt ihr euer Geld zurück.
So ist es. Dann haben wir es eigentlich. Also die Ampel steht auf grün, auch für diesen Podcast. Viel Spaß. Schaut mal in die Shownotes, da gibt es mehr dazu. athleticgreens.com, der Partner unserer Folge. Und jetzt geht's zu Julius.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
Ja, und wir haben es gerade eben schon angekündigt, dann wollen wir euch jetzt auch nicht weiter auf die berühmte Folter spannen, sondern wir haben den Link in Richtung Köln aktiviert und jetzt müsste er uns eigentlich hören, der Mann, der die Strandpunkte hier am Start hat. Julius Brink, hallo Julius!
Ja, grüße euch beide da in eurer wunderschönen Altbauwohnung in Hamburg-Eppendorf, ihr...
Der Fabi ist übrigens schon 22 Kilometer heute Morgen gelaufen, aber dafür sieht er ziemlich gut aus.
Was hat er?
22 Kilometer hat er gerade in der Athletic Greens Promo quasi gesagt. Hat er mal gesagt, heute Morgen bin ich hier so in Harburger Bergen auf und ab, 22 Kilometer. Respekt.
Also, ja. Also wo gibt's in Hamburg Berge?
Die Harburger Berge, tatsächlich, ein bisschen weiter draußen. Und das ist Hamburgs höchster Punkt. Da kann man so schön mal profiliert, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Manche fahren da auch Mountainbike, wie der Kollege zu meiner Rechten.
Also der höchste Punkt ist, glaube ich, 110 Meter. Das ist natürlich lachhaft, aber du kannst da auf 40 bis 60 Kilometer kannst du 2000 Höhenmeter machen. Es geht wirklich auf und ab. Ist richtig cool. Also macht richtig Spaß.
Ja, wunderbar. Mit dem Fahrrad wohlgemerkt. Ne? Aber weißt du, was ich mies finde? Weil ich mich so insgeheim, ich habe es euch ja nicht erzählt, auch tatsächlich ins Laufen eingearbeitet habe. Ich habe mich eingelaufen und bin mit einem alten Kollegen, Martin Lammens, ja, also die, wir waren ja die, die damals auf der deutschen Tour die Getränke geklaut haben, ja, als wir noch
die Eistee-Sponsoren Funtech-Tasche, die Funtech-Tasche von der Netzanlage war voller Jever-Fun. Und er konnte sie allein nicht tragen. Ich weiß, es war in Berlin.
Schön, aus dem Spielerzelt eine Funtech-Tasche geklaut. Und die Dinger können ja einiges laden, weil die Netzanlage, was wiegt die? 18, 19 Kilo, die mit den Eisenstangen. Und dann haben wir die voll geladen. Dann waren wir zu Hause natürlich die Kings, weil wir halt super coolen Eistee zu Hause uns anbieten können. Aber das nur am Rande, ja. Ich hoffe, das ist ja verjährt. Aber wir sind eingestiegen und haben einen Trainingsplan, ziehen den Eisern durch, sind in Woche 4 und ja, unser Ziel ist genauso lang zu laufen, wie ich gerade erwartet habe, wie du es heute früh getan hast, Frank.
Du Schwein. Also du willst jetzt tatsächlich einen Halbmarathon angehen, oder was?
Ja, gut, ich bin ja schon mal einen Marathon gegangen. Ne?
Das stimmt, von Tankstelle zu Tankstelle, ich erinnere mich, das war in Frankfurt.
Genau,
ne?
Genau. Sache mit den Salzbrezeln und jetzt haben wir tatsächlich auch in der Vorbereitung schon mal einen langen Lauf gehabt, also 16 Kilometer und da habe ich dann, wir tracken das ja über Strava, ja, du kennst das ja, Und teilen das dann aus und geben uns Kudos. Und das Witzigste, ich konnte dann drunter schreiben, dass das tatsächlich der längste Lauf meines Lebens war. Klingt natürlich komisch, wenn du schon mal einen Marathon, ja, sozusagen als Urkunde dir hinhängen kannst. Steht ja nicht drunter, er ist gegangen. Aber war lustig. Aber es macht so langsam Spaß. Aber gut, ich will mich da nicht mit dir vergleichen. Ne?
Nein, aber völlig in Ordnung. Ich finde, das ist übrigens auch echt eine coole Geschichte, auf die man mal aufmerksam machen kann. Das ist ja ursprünglich so aus der Red Bull-Geschichte entstanden. Dieser Wings for Life Run hat sich aber mittlerweile, soweit ich weiß, ein bisschen auch davon abgekapselt und geht vor allen Dingen zu 100% über all diejenigen, die das virtuell für sich laufen. Das geht ja weltweit und dann kann man eine gewisse Strecke vorgeben und man wird dann virtuell von einem Auto sozusagen dann irgendwann eingesammelt und dann ist der Lauf vorbei und all die sich da eben anmelden und all die da mitmachen spenden zu 100% ihre Anmeldegebühr, ich glaube der Knochenmarkstiftung, ist das richtig?
Ja, genau, also Red Bull hat sich da diese Rückenmarksforschung eben auf die Fahne geschrieben und normalerweise ist es tatsächlich ein Happening, also in München findet der jährlich statt und ich bin den auch schon mitgelaufen, das ist natürlich einfach cool, dort eben mal ein bisschen Sport zu treiben und das Motto ist ja Running for those who can't und auch wenn es ein ernsthaftes Thema ist, ist es ein schöner Lauf, viele Verkleidete, viele auch im Rollstuhl gehandicapte Menschen, die dann auch von anderen mit gerollt werden, muss man ja dann sagen, mitgezogen werden, Feuerwehrmänner in voller Montur, also das, was man so halt erlebt, wenn man an diesen Volksläufen teilnimmt und jetzt eben dann in der Corona-Zeit dann anders und das passt irgendwie dann ganz cool dazu, dass er eben nach einer halben Stunde, also nachdem du gestartet bist virtuell, startet eben ein Auto, was dann in der Geschwindigkeit ein bisschen zulegt über die Zeit und ja, da haben wir uns eben einen Trainingsplan ausgesucht, der wird auch von Red Bull angeboten, also for free, da kannst du dir dann das anschauen. Du kannst es auch lassen und nicht ganz so eifrig trainieren, wie wir es gerade tun und dann hoffentlich eben einen Marathon, also einen Halbmarathon laufen. Du kannst auch einen Marathon laufen, also diese Ultra-Runner, die sind natürlich Wahnsinn.
30 Minuten muss man also mindestens und wie schnell ist dann das Auto, dass man dann irgendwann nicht mehr kann?
Ja, es fährt so 15 km/h, damit beginnt es, glaube ich.
Wollen wir das jetzt fix machen? Ich meine, jetzt ist Julius am Start. Was ist mit dir, David? Wollen wir das machen? Sag nochmal, welches Datum ist das?
9. Mai.
9. Mai, ne? Ey, komm. Ja. 10 Kilometer kriegst du doch auch hin, oder nicht?
10 Kilometer kriege ich mit Frankfurt-Style kriege ich den hin, ja.
Ja, komm. Machen wir.
Ich schicke dir ein paar Brezel zu.
Ich meine, normalerweise wäre jetzt am 9. Mai Münster gewesen, ist jetzt auch alles einen Monat später, also können wir doch sagen, unsere Tour beginnt jetzt wie gewohnt Anfang Mai.
Na gut. Mir macht Laufen richtig viel Spaß, deswegen mache ich gerne mit.
Ich fände es nur schön, wenn ihr beiden dann auch gemeinsam startet.
Ja. Wir laufen dann einfach um die Alster und dann sehe ich Fabi halt so 4-5 Mal auf der Strecke.
Ja, ansonsten, wir werden nicht nur über das Laufen sprechen, sondern doch möglicherweise, wie es gelaufen ist, und zwar in Doha. Wir waren ja letztes Mal, als wir die Folge aufgezeichnet haben, mittendrin im Turnier, beziehungsweise auch noch so kurz davor und haben über die politischen Dinge gesprochen. Jetzt wollen wir so ein bisschen über die sportliche Geschichte sprechen. Wie haben die deutschen Teams abgeschnitten? Kann man nur sagen, dass es enttäuschend war oder kann man auch sagen, in Anbetracht der Tatsache war es vielleicht auch ganz okay, in Anbetracht der Corona-Situation? Und wir haben auch letztes Mal schon über King of the Court, über das neue Format gesprochen, dass Julius und David und man muss ja eigentlich auch noch Helge dann nennen, im Kofferraum mitgebracht haben aus Utrecht, als ihr die Männerrunde gemacht habt. Und dann habt ihr gesagt, so komm, das lohnt sich auch für Deutschland. Und derjenige, der das ins Leben gerufen hat und vor allen Dingen in Utrecht veranstaltet, Wilco Nyland, der ist heute unser Gast und wird später in dieser Folge noch dazugeschaltet. Und bevor wir das alles machen, möchte ich nochmal ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, ne? Also nochmal in Richtung Köln, in Richtung Hamburg-St. Georg. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Preis Deutscher Sportjournalistenpreis 2021. Shorts ist nominiert.
Ja, Wahnsinn. Hat mich auch überrascht.
Hat uns alle überrascht. Also ja. eigentlich, euch ist ja nur zu gratulieren. Ne? Ihr seid ja die Sportjournalisten. Ich bin ja hier nur der...
aber Julius, ich habe gesehen, du bist du hast das Ding, glaube ich, auch schon mal gewonnen, ne? Vor zwei Jahren.
Ja, da natürlich als Nachwuchsjournalist. Ja. Das war ganz schön, weil auf der Laudatio... Ja, genau. Rookie of the Year. Und in der Laudatio hat ein wirklich etablierter Journalist eine Lobrede auf die qualitative Ausbildung und das Studium. Ja, da hat er sehr, sehr viel Wert gelegt. Und dann kam der Flegel Brink und hat den Pokal abgeräumt. Aber es ist ja, also was man ja wirklich sagen muss, es gibt ja viele, viele dieser Preise. Und oftmals weißt du da auch gar nicht, wo sie herkommen. Und ich weiß nicht, wie dir es geht da, David, aber es ist so nach der Karriere schon teilweise auch schwierig. Man bekommt das ein oder andere an Preis überreicht, aber als Athlet irgendwas zu gewinnen, ist irgendwie eine Nummer ehrlicher. Was ich jetzt aber bei der Wahl zum deutschen Sportjournalisten oder Nachwuchsjournalisten interessant finde und was jetzt ja auch uns noch bevorsteht, ist, dass eben die Sporthilfe ja involviert ist und dass die Athleten, also die geförderten Athleten abstimmen können und dass es vorher eine Jury gibt und die hat uns ja ausgewählt. Also wir müssen uns da nicht kleiner machen, als wir sind, eben in der Kategorie des Podcasts und eben auch ja für mich in der Situation als Experte und für dich ja, Fabi, auch, wie ich lesen konnte. Also wir sind ja da in dem Sinne Konkurrenten mit deinem Sportschau-Olympia-Podcast, richtig?
Stimmt, genau, der Sportschau-Olympia-Podcast ist auch nominiert, das freut mich auch wirklich sehr. Aber ich habe kann ich wieder den Ball auch nochmal zurückspielen, auch gelesen, dass du auch nochmal als bester Experte nominiert bist, ne? Also... Auch da muss man ja natürlich nochmal sagen, aber das war ja klar. Ich meine, gut, das war ja klar, dass du als bester Experte nominiert wirst. Das ist ja völlig außer Frage.
Warum? Weil ich in der Jury sitze. Ne?
Nee, weil du halt einfach der Beste bist. Nein, aber ich finde das auch. Es gibt natürlich wirklich ganz viele Journalistenpreise, bei denen reichen die KollegInnen dann ihre Werke des vorangegangenen Jahres ein und viele sagen, okay, mir ist das jetzt irgendwie gar nicht so wichtig, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass man das machen kann oder ich habe jetzt irgendwie die Frist verpasst und das heißt, nur diejenigen, die auch wirklich laut aufzeigen, sind dann auch wirklich da am Start und das hat mich auch wirklich überrascht. Also ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, nicht nur ich habe einfach nur nicht mit gerechnet, weil ich das gar nicht wusste, dass es gerade ausgeschrieben ist, weil, wie gesagt, wir uns gar nicht beworben haben, sondern dann flatterte das auf mal ein und ich habe da irgendwie, glaube ich, über LinkedIn noch eine Nachricht bekommen, ihr seid da mit am Start und da dachte ich irgendwie, echt cool, wie gesagt, weil das eben von unten nach oben und nicht von oben nach unten entstanden ist und von daher finde ich das wirklich cool, genau. Wollen wir jetzt mal den Beweis antreten, warum?
Lass es uns probieren.
Wollen wir mal über Doha sprechen? Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt.
Lass uns vielleicht noch vorher über Tokio sprechen. Es ist ja relativ aktuell, ausländische Zuschauer sind leider nicht zugelassen. Also ich kann schon sagen, dass das natürlich so verbandsintern jetzt direkt schon irgendwie natürlich die große Panik ausgebrochen ist. Aber es steht halt natürlich auch noch nicht fest, wie ist das jetzt sozusagen mit Akkreditierung, weil man ja doch versucht, noch möglichst viel Stuff auch drumherum nach Tokio zu kriegen. Das ist jetzt natürlich auch alles fraglich, aber erstmal der Fakt überhaupt, ohne ausländische Zuschauer. Das ist natürlich wahrscheinlich realistisch und inhaltlich richtig, aber natürlich extrem unschön. Was sagt ihr?
Ja, ich finde, es war zu erwarten, ne? Also, wenn man sich dann so ein bisschen die Turniere anschaut, die gerade stattfinden, also da ist ja, wenn überhaupt Zuschauer zu sehen sind, witzigerweise findet ja heute ein Fußballspiel statt, wo mal wieder, wie viel sind's? 777? Ist auch lustig. Warum nicht 888 oder 111? Aber egal. Also ist ja schon... Ja, wobei ich ja gelesen habe, dass es auch eher darum geht, dort Daten zu erheben und da werden wir sicherlich nachher auch noch drüber sprechen, über das Event in Utrecht, was wir letztes Jahr gesehen haben, was auch Corona-konform durchgeführt ist und ich glaube, dass man sicherlich auch in der Lage sein kann, Sportevents mit Zuschauern durchzuführen, eben mit einem sehr, sehr guten Konzept, aber Olympia ist halt ja einfach nochmal, also man kann es ja nicht vergleichen mit einer Weltmeisterschaft im Beachvolleyball, aber schon gar nicht in anderen großen Sportarten, Leichtathletik, Fußball etc. Es ist einfach nicht möglich, weil wie viel Zuschauer wären oder Touristen, es sind ja nicht nur Zuschauer, es sind dann ja auch Touristen, Menschen, die das Land kennenlernen wollen, die Kultur, die das ganze Welt anreisen, das ist, also da muss man eigentlich, jetzt ist schon allerhöchste Eisenbahn zu sagen, ey Jungs, bleibt zu Hause, das macht keinen Sinn, dass wir hier eine riesen Reisetätigkeit hinbekommen und schade für die ganzen hoffentlich dann stattfindenden olympischen Momente, die natürlich ein Stück weit anders sind, weil du sie nicht vor Zuschauern zelebrieren kannst, aber man kann ja immer noch hoffen, dass man dann eben vor Ort dann eben ein hohes Maß an japanischen Zuschauern hat. Also ganz aufgeben will ich es noch nicht.
Ja, ich geb dir
vor. Die allerdings auch nicht jubeln dürfen, ne? Also das muss man auch dazu
sagen. Steht jetzt schon fest. Steht jetzt schon fest, ja. Okay, genau. Ja, also ich bin auch voll bei dir, Jules. Also na klar, wenn man jetzt auch irgendwie hier fechten in Ungarn, glaube ich, ne, dann irgendwie Leichtathletik-EM, dass da doch einfach das in Anführungszeichen zum Superspreader-Event danach erklärt wurde. Insofern, es sind ja mehrere Dutzend Weltmeisterschaften im Prinzip, die ja bei Olympia stattfinden. Genau, richtig. Und habt ihr das Gefühl, könnte das ein innenpolitisches Thema sein, dass sie sagen, okay, der Widerstand ist ja relativ groß in der japanischen Bevölkerung, um ihnen auf der einen Seite die Angst zu nehmen, auf der anderen Seite aber dann zumindest sie da, also in Anführungszeichen, zu bevorzugen, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt ein bisschen, ja, ich sag mal so, das da umzudrehen, ne?
Also was ich mitbekomme von unserer Korrespondentin jetzt, die in der Gastgeberstadt lebt, ne, also der ARD-Korrespondentin, ist, dass Japan wohl wirklich zwiegespalten ist. Man kann auch nicht kategorisch sagen, dass die meisten das so nicht wollen. So, ne? Das kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen und was ist letztendlich auch der Schaden oder das Resultat, das daraus entstehen sollte, würde man jetzt auch die Spiele komplett absagen. Weil wir wissen ja auch, dann sind ja nicht nur einfach die Spiele abgesagt, sondern dann beschädigst du ja auch dermaßen trotzdem noch das Bruttoinlandsprodukt, weil diese Spiele auch einen unfassbaren Kostenapparat schon vor sich her geschoben haben. Und der dann wiederum nochmal größer wird, weil du eben keine Kosten hast oder beziehungsweise keine Einnahmen hast, keine Geldströme hast, die das Ganze wiederum rechtfertigen. So, ne? Also von daher kann man das so sicherlich kategorisch nicht sagen. Ich glaube vor dem Hintergrund, dass das alles nicht sicher sein kann. Und ich glaube, da ist jetzt wiederum der erste Schritt auch gemacht, dass du eben nicht so viele ausländische Fans im Land hast, die einfach auch in deiner Stadt sind. Gehst du dem schon mal wieder so ein bisschen aus dem Weg, beziehungsweise kommst du dem Ganzen auch entgegen? Ich denke wiederum aber auch, dass auf der einen Seite das für mich schon der zweite Schritt ist, eben der, dass du jetzt keine ausländischen Fans ins Land lässt. Aber ich finde vor allen Dingen noch viel verheerender, dass große Ereignisse wie die Leichtathletik-Hallen-EM in Polen, wie zum Beispiel jetzt dieses Fecht-Event in Budapest, dieser Weltcup, dass die natürlich alle mit Testung passieren, alle mit Bubble passieren und dass das aber trotzdem eben nicht entsprechend sicher ist. Und da mag man sich das wirklich nicht vorstellen, wie es ist, wenn du dann die möglicherweise eben nicht geimpften Athleten ins Land lässt, in das Turnier lässt, in die Blase lässt, die möglicherweise beim Eintritt negativ getestet sind, sich dann aber irgendwie doch infiziert haben, weil der Test nicht hundertprozentig aussagekräftig ist. Wie sich das dann möglicherweise entwickelt, das ist für mich eigentlich die viel größere Frage. Dass sozusagen nicht mal die Athleten, die da wirklich vermeintlich negativ sind, wirklich negativ sind.
Ja, interessant ist natürlich auch einfach die Info, die jetzt vor einigen Tagen rüberging, dass also heute natürlich in Japan keine ausländischen Zuschauer zugelassen sind, aber der Fußball für die Europameisterschaft sagt, ihr dürft es nur ausrichten, wenn ihr Zuschauer ins Stadion lasst. Also da musste ich auch wieder so diese Sonderrolle und diese einfach diese andere Welt, in der der Fußball teilweise unterwegs ist, oder eine andere Grafik, die ich die Woche gesehen habe, wie jetzt einfach dann die Turniere oder die Hin- und Rückspiele auch in der Champions League gestaltet werden, wo sie jetzt hinfliegen. Und eigentlich habe ich mich gefragt, warum sich nicht hier die FIFA oder die UEFA einfach irgendwie so eine Insel kauft, also Grönland oder so, und dann dort sagt, so, das ist jetzt unser Reich. Die sitzen ja schon in der Schweiz aus diversen Gründen, um vielleicht auch eine gewisse Vorteilshabe anzunehmen. Aber das ist wirklich, ist teilweise absurd, was da stattfindet. Also es ist sehr, sehr schwierig. Zumal wir ja in Europa, wo dieser Wettkampf ja stattfindet, ja jetzt nicht mehr die großen Vorreiter sind im Sinne Umgang der Pandemie. Also da sind ja schon ein paar andere Länder uns ein bisschen voraus und werden uns auch in dem Zeitpunkt sicherlich noch in Sachen Impfquote voraus sein. Also extrem, extrem schwierig. Andererseits natürlich auch wieder auch nur Teil des wirtschaftlichen Drucks, der dann dahinter ist. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Wir sehen das immer aus der Blase der Beachvolleyballer, aber wirtschaftlich hat da natürlich Fußball, eine Europameisterschaft, auch ein bisschen mehr Power. Und ich finde es letztendlich aber gut, dass, wollen wir zurückkommen auf Japan, dass es jetzt frühzeitig zumindest in dieser Sache mal Klarheit gibt und dann, nachdem unser deutscher IOC-Präsident jetzt auch wiedergewählt ist, das ist ja auch in der Zwischenzeit passiert, ich glaube, er jetzt auch in der Position ist, da weitere Informationen zuzulassen, das, da bleibe ich, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mir geht es da eigentlich nur um die Athleten. Also da geht es hundertprozentig darum, ein sicheres Turnier stattfinden zu lassen. Und da arbeiten sie an allen Ecken und Enden dran. Und wenn man das gewährleisten kann, dann finde ich es auch richtig, dass Olympische Spiele dann stattfinden.
Finde ich auch noch dazu. Ich finde das aber auch wirklich jetzt interessant, weil diese Hallenleiter-DTGM oder auch diese Fechtgeschichte waren ja Beispiele dafür, für Turniere, bei denen sich die Teams oder die AthletInnen noch qualifizieren müssen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Resultat daraus ist, dass zum Beispiel auch der DFB, und damit meine ich jetzt den Deutschen Fechterbund, sagt, für das letzte Qualifikationsturnier, das übrigens auch wieder in Katar stattfinden soll, schicken wir gar kein deutsches Team an den Start, schließt das ja auch schon automatisch dann möglicherweise die Teams aus. Also selbst wenn die theoretisch wollten, wären die dann nicht dabei. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, bei den wirklich jetzt letzten Wettkämpfen, bei denen es heißt, du musst dich noch qualifizieren. Oder auch noch ein anderes Beispiel. In Hamburg findet am 18. April ein Marathon, ein Elite-Marathon statt, bei dem unter anderem auch übrigens Kipchoge und die Weltspitze, also und vor allen Dingen auch die ganzen deutschen AthletInnen teilnehmen werden, um noch eine Möglichkeit haben, sich zu qualifizieren. Also das ist wirklich nur ein Qualifikationswettkampf. In Hamburg hast du aber gerade schon vor der Bund-Länder-Konferenz die Notbremse durch den ersten Bürgermeister gezogen. Und das alles in Paarung, da bin ich wirklich mal gespannt,
wie das funktioniert. Also von mir aus kann hier Kipchoge dann auch den Wings for the World Run mit mir laufen. Und einfach zeigen auch ökologisch, ja, dass es besser ist, sich mit zwei Füßen fortzubewegen als mit einem Auto. Also, ja.
Der kann dir mal zeigen, wie es ohne eine Tüte Flips geht, einen Marathon zu laufen.
Das ist ja wichtig. Die sind da ja in zwei Stunden oder noch schneller durch mit der ganzen Geschichte. Aber was sagt ihr zum Abschneiden der Deutschen in Doha oder insgesamt, wenn man mal auch das Thema, wie alt werden eigentlich die Medaillengewinnerinnen und Gewinner bei den internationalen Turnieren, wenn wir das mal so ein bisschen mit reinnehmen? Also deutsches Abschneiden?
Ich glaube, genau. Also panisch werden muss man, glaube ich, noch nicht. Ich sag mal, fangen wir mal vielleicht mit den Männern an. Also ich glaube, man muss sich weiter Sorgen machen um Lars Flüggen. Ne, wenn er es nicht schafft, sozusagen bei zum ersten Turnier fit zu sein und wir wissen, wie es punktetechnisch da steht, da muss man leider sich schon ein bisschen Sorgen machen. Ich denke, sie wissen schon ganz genau, was sie tun, ne, wie sie ihn da vorbereiten, dass er dann auch bestmöglich noch Punkte einsammeln kann. Aber jede Chance liegen zu lassen, die man bekommt, ist schon, also bis zu diesem Zeitpunkt ist schon blöd. Tole Wickler, 9. Platz, solide. Ich glaube, Pool war okay. Ne? Haben sie mit Samuel Medins 2-0 einen guten Sieg eingefahren. Mhm. Ne? Mit den Wildcard, oder also mit den Kataris, die sozusagen ne, per Auslosung quasi da drin waren. Ja, gut. Single Elimination ist natürlich irgendwie unglücklich, sag ich mal. Dalhauser, Lucina, die Dritte in ihrem Pool werden. Das kann passieren, aber ich würde mal die These aufstellen und da gehen wir nochmal an den Olympiasieger mal die Frage zurück. Muss man irgendwie für einen Medaillenmode irgendwie einfach noch konstanter gegen Top-Teams auch sein, um wirklich eine Rolle spielen zu können?
Ich glaube, womit sie sich mehr anfreunden müssen, ist, dass sie aus dieser Nummer, sie sind die netten Jungs aus Hamburg, ganz lieb und so, aus der kommen sie nicht mehr raus. Also wenn sie jetzt zu einem Turnier fahren, dann sind sie dort Medaillenfavorit. Für mich, und das werde ich ja immer wieder so sagen. Und ich glaube, es tut ihnen auch gut, sich langsam mit dieser Rolle anzufreunden, weil alles andere kannst du jetzt auch ein bisschen mit dem Hintergrund, was in Deutschland eben los ist, dass alle wissen, na, die Deutschen, die haben schon einen sehr, sehr guten Plan, die können periodisieren, die wissen, dass auch einen Coach wie Jürgen Wagner dort letztendlich im Expertenrat, Trainerrat, der ja extrem groß ist, auch mit Markus Diekmann und noch viel weiteren, Martin Olenjak in der Hauptbetreuung, also die haben einen schweineguten Staff um sich herum und das sind einfach sehr, sehr gute Spieler. Ich kaufe ihnen halt dieses, müssen gucken, wohin es geht, also dieses ein bisschen vielleicht auch taktieren in der Prognose oder auch in der Zielsetzung, das kaufe ich ihnen nicht ab, vielleicht ist auch medial ein bisschen gefärbt, weil sie einfach diese Qualität haben und dann gebe ich es wieder zurück,
auch wenn es lange geworden ist. Da wollte ich dich ja ein bisschen pieksen, ob man das halt braucht. Ne? Also ob ihr vielleicht einfach damals auch ein anderes Selbstverständnis vorgelebt habt, ne? Auch euch ja, da sozusagen selbstbewusst gezeigt habt.
Ja, wir sind auch, also ich bin einmal zu den Olympischen Spielen gefahren, habe gesagt, ich will da eine Medaille holen, bin Letzter geworden.
weil du ehrlich sein wolltest und nicht auf Punkte gespielt hast.
Nee, weil ich es gefühlt habe, weil ich gedacht habe, ich kann die Pappenheimer alle schlagen, warum soll ich es nicht jetzt machen? Ob es so clever gewesen ist, das auch in NBC in die Kamera zu sagen, wenn das nächste Spiel gegen Gib Rosenthal ist, habe ich zu spüren bekommen. Aber naja, warten wir mal ab. Also ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es jetzt auch für die weitergeht mit diesen drei Turnieren da in Cancun. Und dann vor allem, wie sie auch körperlich durch die Saison kommen. Also Molzoro muss man sich ja tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken machen. Die sind zwar auf Instagram da sehr aktiv und mit Highlight-Videos etc., aber wenn man da genauer reinschaut, weiß man ja, dass Anders Mohl da schon ein bisschen eine schwerwiegendere Verletzung hat. Deshalb bin ich gespannt, was so die Meldelisten auch so für Cancun sagen, weil die natürlich auch ein Stück weit Matchpraxis brauchen, um ins Rollen zu kommen und die Vorbereitung schwierig ist.
Wünschst du dir manchmal, wenn du so ein Spiel von den beiden verfolgst, dass sie ein bisschen mehr Bad Cop Charakteristik haben, also dass sie mal am Netz außen vorbeigehen und nicht immer den Handschlag machen, sondern jetzt einfach mal so ein bisschen mehr, ich sag mal, Selbstverständnis, man könnte es auch negativ umdrehen, ein bisschen mehr Arroganz ausstrahlen, so als Vize-Weltmeister?
Och, ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, haben wir das ja Julius Thole indirekt ja schon vorgeworfen bei seinem ersten Auftritt in Düsseldorf letztes Jahr. Also da war schon natürlich der Vize-Weltmeister, der auf die deutsche Tour kommt und fand ich sehr, sehr bei sich war. Das muss man jetzt ja nicht als Arroganz auslegen, aber ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, sich in irgendeinem Habitus zu verlieren, der nicht dein eigen ist. Und wer die beiden kennt, weiß, dass das sind keine Typen, die gehen nicht außen um Pfosten rum und klatschen dem Gegner nicht ab. Ich war das. David konnte da auch mal eher Arschloch sein auf dem Feld. Und das gehörte dann dazu. Und dann musst du es auch machen, dann musst du auch nicht everybody's darling sein, wenn du es nicht bist und deinen Gegner auf gut Deutsch scheiße findest, dann kannst du es auch auf dem Spiel wirklich, da lassen ja auch alle das Visier runter. Und die beiden haben ja andere Qualitäten, allen voran spielerische, darum geht's ja, oder sportliche. Also sie sind halt einfach ein Top-Team und das, was sie eben in der Top-Performance gezeigt haben letztes Jahr oder 2019, muss man ja sagen, das haben wir alle noch gut vor Augen.
Kommen wir zu den Frauen. Zwei Poolsiege, neunte Plätze, aber im Achtelfinale dann ziemlich.
Ja, ich würde noch, bevor ich würde mich hier einschalten aus Hamburg, aus dem Keller, aus Köln, aus dem Keller. was mir tatsächlich Sorgen macht und was ich echt schwierig sehe, ist tatsächlich die Situation auch um Elas Flücken. Weil ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass sie tatsächlich nur noch über den Continental Cup eine Chance haben, sich dann tatsächlich da zu qualifizieren, weil sollten sie da von den nächsten Turnieren noch eins verpassen, die Frage ist ja, ob du Cancun so drei Back-to-Back dann wirklich hintereinander auch durchziehen kannst nach einer Verletzung und Doha nicht zu spielen ist jetzt, dann ist es, das heißt für mich wirklich, okay, du bist noch nicht in der Lage, das körperlich durchzustehen, die Belastung zu tolerieren. Das scheint so zu sein. Also wir haben da ja tatsächlich auch nur.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch an der Stelle die, ich sag mal, gemischte Strategie ist. Wenn da irgendwie ein Ausreißer nach oben dabei ist in Cancun, dann nimmst du ihn mit und kannst vielleicht darüber dich noch punkteseitig qualifizieren. Aber am Ende glaube ich, dass es die Strategie ist, dass sie das nur nutzen als Vorbereitung und den One-Shot in den Continental Cup legen, weil sie sagen, da haben die sportlich die besten Chancen.
Ich hätte natürlich, wenn ein Continental Cup vergeben wird, dann würde ich mich über jeden Austragungsort freuen, aber nicht Scheveningen. Also ja. So schön das da ist mit Riesenrad und allem.
Wegen des Windes,
aber
ne?
Wenn dich das da einmal rumbläst.
Windlotterie.
Wir haben ja gleich einen, der sich da ganz gut auskennt. Den haben wir ja gleich als Gast. Aber ich habe dich unterbrochen. Kommen wir zu den Frauen.
Ja, alles gut. Weko ist noch schon in der Warteschleife quasi, deswegen wollte ich das etwas hier beschleunigen. Aber wie gesagt, ich habe ja meine These schon aufgestellt. Achtelfinale relativ chancenlos. Klar, zwei Poolsiege, das war schon mal schön, aber so richtig sieht es nicht danach aus, dass Medaillen nach Deutschland gehen im Moment.
Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen. Das ist natürlich für alle so, ne? Aber auch, ich glaube, es gibt trotzdem, das wollte ich eigentlich auch gerade eben noch zu Tole Wickler sagen, ich glaube, es gibt trotzdem auch immer noch Teams, ich glaube vor allen Dingen auch gerade junge Teams, die davon profitieren, sich in so eine Form reinzuspielen. Das heißt, wenn du viele Turniere hast, die dann stärker sind als zum Beispiel renommiertere ältere Teams, die ganz genau wissen, so wie die Abläufe sind, die vielleicht auch schon Weltmeisterschaften gespielt haben, Olympiateilnahmen haben, noch und nöcher. Und es gibt, glaube ich, eben diese Teams, die es auch immer wieder anhand der Wettbewerbe vor Augen geführt haben müssen. Und natürlich ist Laura jetzt, um bei den Frauen zu bleiben, nicht so eine, die kann das. Aber ich glaube wiederum, Maggie ist so eine, die braucht Wettkämpfe, die braucht eben nicht nur Trainingslager irgendwo auf den Kanaren, sondern sie, glaube ich, braucht den Wettkampf, um im Wettkampf zu wachsen, um in dieser Wettkampfpraxis denn Schritt für Schritt an ihr Best Level, an ihr bestes Ich zu kommen. Und deswegen verwundert es mich nicht so sehr. Und ich kann mir wiederum auch vorstellen, und das hat ja auch dann der World Tour Final Sieg damals gezeigt, dass sie dann aber trotzdem auch wieder im Laufe von Turnieren und Turnierserien dann auch wieder sich noch weiter steigern können. Und bei Kürzinger und
Schneider,
genau, dankeschön. Bei Kürzinger, Schneider ist es ja eigentlich, muss man sagen, auch ein Ergebnis, mit dem die beiden leben können. Muss man ja auch einfach so sagen, oder?
Ja, da kann man sicherlich sagen, da wächst womöglich ja, was. Ne? Genau. Ich glaube, wir waren alle bisher sehr kritisch, aber die Entwicklungen sind jetzt so langsam zu sehen. Ne? Also ich sag mal so, knapp in Lila da gegen Laura Maggi, ne, dann gegen Walsh Sweat, das war jeweils in drei Sätzen. Ja. Das ist ein solides Turnier, aber Jules kann ja vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, aber man hat tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass sich die Zeit zurückdreht bei den Frauen. Ne? Also irgendwie Brasilien, USA sind so die prägenden Nationen, natürlich schon immer gewesen, aber es wird wieder stärker, geht's in die Richtung. Ne? Die Europäer lassen gerade so ein bisschen nach, ist die Frage, liegt das gerade, ist das auch ein Corona-Effekt, ne, weil da, glaube ich, etwas liberaler damit umgegangen wird, die vielleicht auch andere Bedingungen haben, nochmal im Training natürlich, und das zeigt sich jetzt umso mehr, ne, wenn du nicht in die internationalen Trainingslager gehen kannst, aber ich würde sagen, ja, im Moment läuft so ein bisschen, ne, die Kanadierin sicherlich als Ausnahmeteam, ne, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass die Medaillen im Moment unter diesen drei Nationen vergeben werden.
Ja, also ich glaube einfach, dass wir da jetzt einfach andere Voraussetzungen oder andere Vorzeichen haben. Also meiner Meinung nach haben wir in den Reihen halt aus Deutschland eben ein Team, was eine sehr, sehr gute Medaillenchance hat. Habe ich gerade schon mal dazu gesagt, ob sie das immer müssen. Da kann dir ein Spiel irgendwie ja das ganze Ding kaputt machen, aber Tole Wickler gehören für mich halt wirklich zum Medaillenkandidatenkreis. Und eher zum oberen, also wo man wirklich davon ausgehen kann. Und sonst eben kein weiteres Team. Und das heißt nicht, dass Maggi und Laura nicht auch Turniere spielen können wie 2019 World Tour Final in Rom, wo alle, wenn alles läuft, sie auch in der Lage sind, Turniere zu gewinnen. Das war ja, und das zeichnet sich ja mehr und mehr ab, auch ihr Riesenfaustpfand und der Riesenspot und auch punktetechnisch so unfassbar wichtig für sie. Lassen wir mal, wie sie da hingekommen sind, lassen wir mal außen vor. Hat ein Geschmäckle, gar keine Frage, haben wir ja in diversen Podcast-Folgen erwähnt. Aber es ist nun mal so, es steht ihnen zu Buche. Und ich glaube auch nach wie vor, dass sie das Team sind, das so in ihrem Peak am nächsten dran ist an der absoluten Weltspitze. Also alleine die Erfahrung, die Laura mittlerweile mitbringt, die Karriere, die sie da hingelegt hat. Da habe ich dann, wenn ich mich zurückerinnere, in Rio bei Carla und bei diversen anderen dann doch diese Britta, aber auch bei anderen Sportlern oder Teilnehmern diese riesen Nervosität gesehen und das Ausbrechen aus eigentlich einem normalen Habitus, was sich dann natürlich auch aufs Spiel überträgt. Und das erwarte ich eben bei Laura, bei Olympischen Spielen dann in dem Sinne nicht. Und ich glaube auch, dass sie da mittlerweile im Team eine gute Lösung für gefunden haben, Maggie zu integrieren, sie nicht zu sehr zu verbiegen und sie so zu akzeptieren und das einzubringen. Das reicht jetzt nicht, um Top 3 zu sein international, aber es reicht, wenn alles passt. Und Olympische Spiele sind dann eher vielleicht vom Modus her auch so wie so ein Season Final. Also ich bin gespannt, bin mir aber auch sicher, dass sie die Quali schaffen, also dass wir dort zwei Teams hinschicken und du die Geldbeutel, David, die kannst du aufmachen. Beziehungsweise das Geld fließt ja in den Verband, nicht in die DFS,
oder? Ja, genau. Müssen wir nicht ganz so viel verdienen, um den Verband da durchzubringen, wenn die Teams nicht performen. Aber ja, also die Hoffnung bleibt definitiv natürlich, dass eine Laura Ludwig immer für eine Medaille gut ist mit ihrer Erfahrung. Und wir wollen jetzt hier auch nicht so ein bisschen, ne, die alten Knacker von der Tribüne machen zu sehr, ne? Es war das erste Turnier, vollkommen richtig. Trotzdem, ne, darf man schon mal eine These aufstellen und lass uns einfach mal nach den drei Turnieren in Mexiko gucken, dann weiß man, glaube ich, schon ziemlich viel, wie das so zumindest Richtung Quali läuft, aber halt auch, wo die Teams dann wirklich stehen dieses Jahr.
Ja, und die alten Knacker wissen ja vor allen Dingen, es war auch das erste Turnier für alle, ne? Also von daher.
Ja, das stimmt.
Wir sind ja Sportjournalisten, das haben wir eingangs schon hier angeführt. Apropos, wollen wir mal Wilko dazu holen?
Apropos alter Knacker, holen wir ihn noch mal rein.
Komm, ich wähle ihn jetzt mal an.
Okay, ja. There he is, Alte Mannen from my lovely city of Utrecht. Good to see you, Wilco, not Utrecht. Hey, how are you? Actually, I just switched immediately to English, but how is your German? Wie war es in Doha und bist du gerade in Quarantäne, lieber Wilco?
Ja, Doha war ja sehr gut. Es war für mich eine sehr gute Erfahrung. It was sorry, come on, we talk English. Yeah. German. I just had German on my high school. It was 10 years ago, and not 10.
20. Yeah, Wilco, I had some meetings with you. I had some meetings with you where your German was really, really good. So I think you're putting your, I don't know how you say it in English, but yeah, you're better than you pretend.
But come on, guys, the word. Es war eine gute Erfahrung. That could be a typical German soccer interview in the German Bundesliga. Or it could be the explanation of the German performance in Doha. How have you seen the German teams playing? How did they from your point of view?
I was not really focusing on only the German teams, actually, because I was there only just watching the beach volleyball as well. I was there for doing beach volleyball business. But in general, I thought that the level was not that high of all the teams. I think it was just a long time ago that everybody played on the World Tour. So it's like the first new tournament. So everybody needs to adjust a little bit. Yeah, at the end, I saw a couple of games. Not that much, actually. Not that much. So I think I saw Tola Wittler twice, and I think Maggie Laura once. Only one or two sets, something like that. So not that much, no.
Jetzt sprechen wir ja endlich mit demjenigen, den wir in der vergangenen Folge schon groß angekündigt haben. Wir wollen von dir wissen, Wilco, which idea led to create the event King of the Court? What was your motivation? Also wie kam das zustande? Wie ist eigentlich der King of the Court entstanden?
Why I developed that, you mean? It was by accident, basically. We played with that, spoke with the sports director of the Dutch Volleyball Federation about it, and then he said, I think you need to think more about the rules, because when you are playing with more teams on one court, it's a good TV format, and it will make sense. It makes sense because there's more action on the court. So that was the reason why I start to practice a little bit and to test first with only friends and then with the top players in the Netherlands. And it was mainly the idea and the thought that to start with it. It was first by accident and then everybody was very satisfied. Moved on, you know, it was step by step. So that was basically the start.
And is everybody is loving it so much at the moment? Where did you get the feeling for the first time that this could be something big, something special? Maybe you can say probably the future of beach volleyball even?
I don't know if it's the future of beach volleyball, but we're on the right way. And the first moment was in 2017. I remember the date. It was June 14th. On a Wednesday evening, was a very, very nice Wednesday evening in the city of Utrecht. And we had a test event with five teams, two Dutch teams. It were Manson and Edstein, Christian Fahlenhorst and Maarten Garderen. And, we invited, Casey Patterson and Theo Brunner from the United States. We had Samuel of Smedens from Latvia and we had Alvaro and Simon from Brazil, because on Thursday there was the world tour in the city of Den Haag. So on Wednesday they joined the test, and over there it was actually not that big stadium. It was like capacity of 1,000, but at the end there were 1,500 people standing around. And that evening, I really had a very, very good feeling about this, that this could be something new in volleyball, because the players liked it a lot. The fans were 100% into it. After 5 or 10 minutes watching, they completely understood the rules. And there is happening so extremely a lot on the court. It's hard to look away, because then you miss so much on the game. And that's, those were some good feedback from that this first test, actually. Yeah.
And as you know, we have the disadvantage, and you know, I'm working almost for a federation. Whatever we are creating, all the players disagree mostly or have some critic about it. What do you think? What is so special about King of the Court that especially the players love it so much? I mean, what's so special for them?
There are a couple of things. First, it's something new, where there's a lot of interaction between the players, because we are with five teams on the court. So the interaction is fun for them to play with. But it's another type of playing, because you're playing on time. So there's pressure. At the end, if you're losing, you're directly out. And of course, you have when you're in the knockout phase, then you have the same. But now it's just a short moment. You can be out after 15 minutes. So that normally I call it always, it's the drama on the court. There's so much drama on the court. Why everybody feels that it's special to be there. And those things like timing, elimination, more teams, those three things are really good for the players. And I also know they are into King of the Court, because when we developed this, like we had the test event in 2008, four events in 2018. And in those four events, we were always, every evening after one event, we came all together with all the players, and we spoke, and they received from me we received a lot of feedback, and they had the possibility to add their ideas. And it's a kind of mutual, it's a good thing, actually. And I think it's for that they have a lot of respect for the game and a lot of respect for us as organizers. And at the end, we are delivering. That's also something what's giving them a good feeling, of course.
For our listeners, für unsere Zuhörer jetzt nochmal, also wir haben es ja schon erzählt, dass Julius und David mit einem großen Grinsen, with a big smile, they came back from Utrecht last year, als sie dort gewesen sind und haben gesagt, so das ist eigentlich auch so die Zukunft, das wollen wir auch mal in Deutschland machen. Now the King of the Court event will be part of the season this year, the German tour. Why do you believe Hamburg and King of the Court are a perfect match?
From my perspective, first, the German Beach Volleyball Tour is in the top three tours of the world. That's the first thing. Then Hamburg proved in the last year that they hosted all big beach volleyball tournaments. That means that the fans knows the route to the stadium. It's not new for them, and we know from our numbers that the typical King of the Court fan is a German guy between 18 and 40 years old, wearing glasses. No, that's but it's typically German. The German fan is. So I know for sure that it will be a success in Germany, and in the city of Hamburg. It's absolutely great for us to. To be there. It's an honor, actually. Yeah.
Great to hear that. I mean, just to let you know, Virko, I just got two applications from the two guys here, as one as announcer and the other one as expert. So we need to talk to each other if we really want to have them on the King of the Court in Hamburg. I can really recommend
they
them.
Can so. Ask, they can ask advice at Julius, because Julius needs to know how I'm negotiating on these things. So no problem.
No, but Wilco, I mean, I worked down on the court last year at your event in Utrecht. And for sure, there was an event pretty much impacted by Corona or these pandemic times. But in the meantime, and I think I've never watched so many matches and so packed stadiums, especially in the pandemic times. How much do you think it is kind of special to build up a stadium like you did in Utrecht, like very steep surroundings, fans are very close to the sport, the noise is incredibly loud. I can hear the Germans complaining already, this is too loud, feel too loud in Holland. And I received some feedback by German media that it's kind of terrible that the music is played while the sport is ongoing. So how much do you believe that the stadium and itself, the cool atmosphere and all the positive aspects will last over the times of Corona? What is your vision about Hamburg? Because there, unfortunately, you can't build a new stadium. We have the historic Rotenbaum Stadium over there.
Yeah. Julius Brink, these are a lot of many questions, man. Okay, let's start with the first thing. About the music during the game, I like it a lot that there's music during the game. Maybe in Utrecht it was a little bit too much. But we were, everybody was very happy that we could organize it, so also the DJ, so he was putting up the volume a little bit too high. So that the players complained a little bit about it, I can understand, because it was too much. But we will for sure have music, because that's part of the game. Then the second point is an approved stadium, let's call it like that. Everybody, they had those skyboxes, they were very, very close. That worked quite well, and I think also in other events, we will continue with that system of having the fans close to the courts. And now it was in skyboxes, but maybe next time we will create something different, but it must be close. But when you are expanding, when you are going to new territories, we also need to adapt. And it's of course great to be in a stadium, like Rotenbaum. And then there are the only pluses. The thing is, we need to create the same atmosphere in that stadium. And it was already, proved. During let's say the World Cup, and I think hopefully a lot of people are able to enter, and then we can create a great atmosphere as well. But the week after, we will have another tournament, and that will be with the corona-proof stadium. So we will mix it this year. Yeah,
but would you build the stadium different
out of pandemic times?
Because for me, it fits perfect.
Yeah, but I think in a stadium what we had in Utrecht last year, the capacity will be 1,000 people on that stadium. So that means that at the end we need to make it bigger, because more people want to attend, and also for us, for the revenues, we also need that. So I think the people in Austria, they proved already that you can make a bigger one, because over there at the European Cup, they used our stadium, but they improved it a little bit, and there will be over 2,000 people. But I can imagine that later on that we have maybe two areas, so two blocks on the short side, which are in the sky boxes, but on the long side, we use the normal sitting area, the normal stand. And then at the end, you need to, the most important thing is it must be close on the court. And there are many different options to create that. And that's the thing how we are working on it, basically.
Maybe let's go back a little bit to the sports part of King of the Court. What would you guys, maybe auch Julius also from your point of view, what would be the main changes for the players, like physically, technically, tactically, mentally, the time factor? We already talked about it, that there's always pressure on the teams. For example, do you have to change your training? Because if you want to do it like probably become a full-time King of the Court player in a couple of years, would you need to change your training years? What do you think?
Oh, first of all, it's a pity that I didn't met Wilco, or Wilco didn't come up during my time, which is actually your time as well, David. Because I was pretty excited to hear the news, and that it is well and highly honored by the player, and this is nothing you just talk to give someone some credits. Actually, the players love that format because it comes from the origin of the sport. Like, I mean, beach volleyball has grown in times where we have too many players and not too many playgrounds. So this is actually just normal that you invent the King of the Court format, and you have it in other sports as well. Like in tennis, you could play almost that format in other sports with little side changes. So this is for me like a big aspect. But I wouldn't change my physical training or my ball drills too much for that format. And that is something I really like about, that it fits perfect into a season, which opens up your mind. It for sure is asking the player on a different point of view, because you're playing four different teams in a 50-minute break, which is definitely mentally something different than a normal game with lots of breaks. But talking from TV side, I really like that format, because all these super slow-mos, which we don't have on every tournament, which is a high production factor money-wise, this one will be filled with extra sports, with extra rallies, which are taped live because of putting in other teams who are available for that. So I wouldn't, as an athlete, I would not train too different for that format. But let's handing over that question to Wilco. Wilco, the German coaches of Tole Wittler, they were not too happy about the team playing your event and afterwards moving to the European Championships, complaining that the mental aspect of that game is so impressively high, and that the focus has been hard to make to find a good rhythm to the European Championships just following the next week. Would you agree on that, or is that just German talking and complaining and overthinking everything?
Well, I think it's for everybody. It's they have their own opinion, but you say the mental aspect.
Yeah, I mean, just the surrounding itself is for sure. It's not physically. It's definitely hard to play a week. I can imagine.
I think it has a higher cardio aspect. For example, that's what I would suggest.
Yeah. But you also have good breaks in between a day or from one day to the other. And you can have two, sometimes three matches a day with everything around that. I would say it's comparable. But having the aspects of the music, of the situation down on courts, definitely the factor of something new, never played before, experience, never know where this 15-minute slot is going to. Because at the end, it becomes a super, super nice own spirit, which you, hard to describe, just need to go to Hamburg and see and feel it. But I can imagine that, talking about Julius and Clemens, and I just talked to their coach, and they said, it has been hard to find your own rhythm. And David, you know it. As a beach ball player, you always try to have your ritual, you have your rhythm, like your breathing technique, your preparation, picking up the line, cleaning the sand, and all that is gone. So you play beach volleyball in a non-secure environment, I would call it. And that is so nice that you see players actually not that roboter style, seeing their, yeah, opening up their visor and seeing their real faces. Like, I would say a little bit it is like that.
Yeah.
Would you agree?
Would you agree, Wilco? Yeah, but if you check on Solo Wiegler, they played in 2018 in our Utrecht and Antwerp event. I think in the first event they reached the final. And that was also music. Then in 2020, they played again in Utrecht, they reached the final. So out of those 20 teams which participated, they were at the top five. And on the physical side, I can imagine that maybe a little bit hard if you need to play three rounds a day. But we were playing 1 hour a day, so I don't think that's too much. Feedback what I received from the players was, in general, that the atmosphere was so good that it was lifting themselves, and that they had a very, very good courage to perform better. But I can imagine that
You can imagine that the Germans are complaining. Yeah.
No, I can imagine it's intimidating because it was a lot. Like Alexander Brouwer, you were there, Julius. We played on that Thursday. We played an extremely great playoff, and the pressure was extremely high. Brouwer, Milton, they had three chances to go to the next round, and we played 3 times 5 minutes. And it was not Brouwer, Milton. The second 5 minutes was not Brouwer, Milton. The full stadium was expecting that for them. So the last 5 minutes, Alexander Brouwer was surfing, and he missed the surf. It was almost going under the net. And I told him, Alex, what happened? And he said, Wilco, I forgot if I was right or left-handed. Seriously. Yeah. So I can imagine that it's a lot of pressure on you. But watch Kratje Breer. They played King of the Court in Utrecht. They took their good feeling with them to Jurmala at 9th or 5th, I don't know. But they had a very good tournament over there. So I think with Tola and Wiegler, they are professional enough. They played in the biggest stadium. There is certainly no reason to blame King of the Court in the week before. Because otherwise, all the five teams playing King of the Court before will have a bad result at the end at the European Championships.
No, yeah, for sure. I would never say they blamed it. It was just maybe after after rethinking the season and seeing that they played some really tough rallies, some really tough brackets in your event, and it's always up the question if you want to play an event before the European Championships. But in the fact that we were missing events in that last season, for sure, it's not a doubt that you play that tournament and that you're from inner heart you want to be there. If I would still be active, I would love to play in those events. That's for sure.
I also agree on that. There were not that many tournaments. We were the first tournament. That's also something what I received from other players. Like April Ross told me, Wilco, can I please play in the afternoon? Because at night the lights are too much, the beats are too much, and I didn't play for half a year, so my body needs to adapt. I can totally understand those things. Yeah.
But talking about the aspect of having night sessions, I would say the night sessions in Utrecht last year were the best I've ever seen. And I can tell I've been to many, many beach volleyball events, yeah, talking like a grandpa. No, but what I really liked was the perfect fitting of night atmosphere, going out. You actually saw people dressing up for a night session. Like, not the players. I mean, talking about in the stands and having night drinks, yeah, like in their boxes. That has been something I haven't seen on a beach volleyball event before. Would you agree that maybe King of the Court is great to play in the afternoon or maybe in the morning, but it's actually a perfect fitting for night sessions?
Yeah, I totally agree. That's also one of the reasons why we organize it like this. We are not organizing it's a beach volleyball game, but we are organizing a night out with your friends. And it was a mix. Look, if you book the ticket, then you had one thing of the court from the women. Then you had an artist performance, and then you had a man game. So it was in total 2.5 or 3 hours, full entertainment. And don't forget that in the month before, we could not have this feeling because we were all in lockdown. So that's also something what we saw in Utrecht. Everybody was extremely happy that they could dance in their own small bubble and watch beach volleyball and get the full entertainment.
Okay.
So, beach volleyball has always been about entertainment, but what I totally liked when I was, we were all in Utrecht and, you pushed it to the next level. Like you said, you made it to be a night out with your friends and not only the sport. I mean, they said always been a part of it already with entertainment, but this is next level. So I really appreciate and really like how you do it, Wilco, I must say. So that's why we also think a lot about doing night sessions also in Hamburg next year, this year. So from Thursday on, we will have the entertainment part and all those night sessions also in Hamburg. That's we're really looking forward to it.
And I wonder...
For us to say.
But Wilco, I can promise that the Germans gonna be complaining about the atmosphere and the loudness. They're down in Hamburg-Rotenbaum.
I already told them that there's so many rich people living next to the stadium, so that we need to cut the music down at 10 o'clock. But that, I mean, that's at least something.
And Wilco, what's the next level from this next level? How do you ever rate the chances of King of the Court becoming Olympic?
That's something funny, because when you introduce something new, journalists are always asking, is this a new Olympic sport? Players, of course, and coaches, they say, yes, it must be a new Olympic sport because they can earn more medals. But what I said in the beginning, the main goal was to introduce a new sport discipline, actually. And it was not by accident. Of course, we had those ideas, but we created a new sport discipline, and it fits into the ideas of the IOC. But if that's going to happen, that's going to happen. It's not our main goal. That we are on the right direction, on the right track, that's very good for us. But look, if we are talking about IOC, they have a couple of strategic things. Like, they want to have less athletes competing for more medals. They want to avoid extra costs on the Olympics. So that means that last December, 41 new sports were denied for the Paris Olympic Games, because all of them, more athletes, more costs. They need an extra stadium, etc. We fit into the fact that a beach volleyball tournament at the Olympics for 15 days, you should play in 12 days regular beach volleyball, and with the same athlete in 3 days, you can play in the same stadium, King of the Court. And yes, we are reaching a younger generation. The sport is more dynamic, more urban, and those are the things what the IOC is looking for. But for me, I will never say, yes, we will be the new Olympic sport. No. We are in a position that we are on the right track, but we need to do the maximum what we have to introduce King of the Court as a new sport discipline in beach volleyball. And that's the thing what we're focusing on. And that's also what I'm telling my staff and everyone. Let's focus on your own product. Work as hard as possible to make a lot of people happy, to improve and to show them what we have. And then we will see what the next steps are. Let other people talk about our Olympic route. We are focusing on this, and we know that we are on the right track. That maybe once we will reach this, and then I will be very happy, extremely be happy when we have a great world tour in 2 years from now. Just to give you some extra info, hopefully we are able to organize this year 4 King of the Court events. And that's already a huge step. It's a huge step when we are coming from 2020 with one official event. And that was, let's say, our international breakthrough, because we were competing on television with Formula One, Tour de France, US started the soccer leagues. And then there was, we were number 5 on live sport events, the King of the Court. It was broadcasted in 135 countries, 24 countries live. This is something what makes me happy, what drives us. And now we are going to the next step, and hopefully we can build it more to 2022 with like 6 to 8 events, European Championship, King of the Court, and in 2023, King of the Court. And then we will see where we are at that point. Yeah.
Where are the other 3 King of the Court events? I think Utrecht and...
He's a journalist, you know? That's why he's asking it directly.
he's like our little German Schäferhund, you know? He's going straight in your leg.
That's no problem, because I'm not.
Okay. I understand.
No, but... going back to the way you described how you run it, I totally like the spirit. I mean, you do it with everybody together. You involve the players. You build it from the bottom up. It's kind of a grassroots movement, and I think that's the main reason why this project has such a great drive at the moment. So he can't say it that directly because he needs to act a little bit politically. But I think the chances are quite good that King of the Court can get very far. I mean, also, I think you did mention it, but it's you can plan it perfectly for TV. It's 45 minutes to 1 hour, so the TV knows exactly what's happening. You have 5 countries in one final. I mean, there's more, you know, countries focusing on who's going to win the medal in the final. So it's if you want to plan a sport for the Olympics, that's how you would do it, I guess.
Not only for the Olympics, I think for every final. Every final is now interested because the chances are higher that your team is in the final. And it's also a commercial benefit for us. Yeah, I agree with what you say. And I also agree with what I'm saying.
That's good.
Focus on developing. Yeah.
Wilco, I know that you are playing beach volleyball yourself. So would you go down to the beach and play better King of the Court instead of the normal match? So are you having that much friends to play that sport? How fanatic are you about it? Because I mean, for me, to be honest, it's tough to find so many players as a hobby player as I am right now. Then you need you have 5 teams to people per team. You need at least 10 guys or women to play that sport. How do you actually, it's a personal question, how do you actually play the sport? Do you play it just in that format and you're always willing to play it like that?
When I'm playing beach volleyball, I play both. It's a funny story, and I think the Germans will like it. At the first step, what I did with my friends, we were there with 50 players, not 50 of my friends, but 50 players, okay? And I all bring them to the city center of Utrecht because I promised them, if you're not playing, you can drink 3 beers. So when you are in the line waiting for going on the challenge side to serve, it was a rule that you must drink beer. So everybody was getting beers from me. And then at the end, it were like soccer players. They were earning a point against the top beach volleyball players who were participating. And everybody was cheering with their beers and they were supporting those weaker guys, you know. I think now I have many friends who wants to participate with King of the Court. But I like to play with my close friends beach volleyball, and we have some own beach volleyball courts. And I'm a player, but I like it a lot, and I like both formats. The beer drinking thing was a good start to get everybody in the mood.
Let's go to a German brewery and we sell the concept for non-professional tournaments. I guess very successful.
So Wilco, we forgot to introduce actually your status as the CEO of Sportworks, and with that company you're running the tour in the Netherlands as well. Correct, and you actually got the right by the CV to host the Continental Cup final in Scheveningen. And we just spoke about the chances of the German team Elas Flüggen to win that second men's spot over there. So actually, the question was pretty bad by me asking how much you like the normal sport, because King of the Court will be difficult to win a ticket to the Olympics in 2021. But what are we expecting down there? I know the wind is blowing like hell, but how far are you in your preparation? And will it be kind of the King of the Court atmosphere? Unfortunately, I haven't been to the Dutch national tour yet, but what are fans expecting down there in Scheveningen? Because, you know, from Cologne or Western Germany, it's a Katzensprung to make it to your lovely city. Katzensprung.
Now, if you make that Katzensprung, then you are in 3 hours maybe in the beach of Scheveningen, and there you see the King of the Court stadium. What we are going to do is, there is already a fixed stadium on the beach of Scheveningen, and in that fixed stadium with normal stands, we position court number 2 and 3. And we are going to build next to that stadium the corona-proof stadium, what we use for King of the Court. That will be the center court. And that will be a little bit without wind, because, of course, it's a little bit covered, because you are inside the gladiator pit. Good for maybe other German teams. We're not allowed to play music during the game, because it's regular beach volleyball, but afterwards we're pumped up.
Unfortunately, and bringing some rivalry between the Dutchies and the Germans, I don't think Julius and Clemens going to be there in Scheveningen. I don't think so.
No, Julius Klemens for sure not.
But maybe Elas Flüggen, can you please put them on court number 1 then all the time? Because might be much better to have not that much wind, so they can focus on their performance and not care so much about the wind.
I can't promise anything, because I'm an organ. It's an event of CEV. It's not our event. I can do nothing with the schedule, but I can create a...
Come on, Wilco. You know people. Please help us. We need a second spot for the Olympics.
The only thing I can promise to you guys, to my lovely German friend, is as soon as you enter Scheveningen, the sand will be very deep.
That's true.
And there will be always wind. Yeah. Always wind.
Okay. So we are learning that a perfect kite surfing spot can be a perfect beach volleyball spot as well.
Also, if somebody else is organizing it, because we are organizing beach volleyball events in Scheveningen for the last 5 years now, and in the time before, they were also organizing good events over there. It's like one of the main beach volleyball beaches of the Netherlands, and as Julius said. We were there with our Dutch tour, what we are organizing now for 5 years. Yeah, I think it will be it will be a great tournament. Also because of if we need to have a bubble, we can create a good bubble, because there is an hotel just on 1 minute walk, and it's very easy to create a safe environment for everyone if it's necessary at that time. You know.
Okay.
Yeah. All right.
Thank you very much. Thank you for having you here. Was it your first podcast recording?
No, sorry, I've been a couple of times in the United States.
Missed.
But never been with you guys, huh? And also with this great atmosphere. So thank you very much for having me. It was a pleasure. And maybe we can talk afterwards the tournament again to have some. Then we can do the feedback on the tournament, what everybody thinks about it, and if we need to organize something in 2022, who knows? Huh?
We're looking forward to it.
Yeah.
Thank you, Wilco, and talk to you next week. And Wilco already knows we are working in working groups in Germany. He totally likes it, I think, the idea, but he's following the idea.
Yeah, we like the German working group, and David.
All right.
Cool. Thank you. Take care.
Thanks for being with us, Wilco.
Ja, wollen wir, bevor das Blut aus den Ohren läuft, sagen an dieser Stelle, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir haben ja übrigens auch noch über dich gelernt, Julius. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Du hast gesagt, das war die schönste Night Session, die du jemals erlebt hast. Ich dachte, das wäre eigentlich 2019 gewesen, Bergmann-Harms gegen Tole Wickler, als da damals das Licht ausging. Aber anscheinend jetzt irgendwie doch in Utrecht, ja?
Ja, ich hätte gedacht, also 2012 war auch noch so eine Night Session, die ein bisschen Spaß gemacht hat. Gut, da hat er sich wahrscheinlich nicht so sehr um die Atmosphäre gekümmert, sondern mehr ums Gewinnen, aber...
Ja, erstens war es ein bisschen kälter, ja, als sonst, aber nein, weil letztendlich ist nicht einfach nur ein Spiel, also London war natürlich auch geil, aber da war es eben ein Spiel und so war es oft, oder so ist es oft, wenn Night Sessions geplant werden, dass die Spiele eben dann abends stattfinden und du hast Flutlicht etc. Aber was Wilco ja schafft, ist das ganze Setup halt in eine Abendveranstaltung zu bringen. Also dass du vielleicht sogar den Sport ein bisschen ausklammerst und überlegst, okay, wie kann ich ein geiles Sportevent für die Zuschauer kreieren, eben als Night Session, spätabends, Licht ist aus, Atmosphäre, was gehört dazu, gute Drinks und du kriegst dann da halt auch einfach die Drinks, die du sonst auch in der Bar bekommst. Also jetzt nicht irgendwie so, oh, was können wir nehmen, Heineken, also das haben sie natürlich, aber auch ein bisschen mehr dazu bieten, eine coole Barkeeper, eine geile Atmosphäre, halt genau das, was du eben, wenn du in Utrecht mitten in der, und die sind ja mitten in der Stadt, direkt in dem Hauptbahnhof, eben hast und Sport noch dazu, ne? Und dann eben ein Sport, der die ganzen Attribute und geilen Dinge mitbringt.
Und ich darf euch, ich darf euch verraten, Wilco hat ja angekündigt, sich immer weiterentwickeln zu wollen. Er challenged uns da richtig und es wird auch in Hamburg eine ganze Menge Dinge geben, die da auch noch eine Weiterentwicklung sein werden.
Ja, cool.
Wir laufen natürlich so ein bisschen Gefahr mit Wilco, dass es auch irgendwann heißt, nicht nur, dass wir hier die alten Cis-Männer und Boomer sind, die hier über den Sport reden von vergangenen Tagen, sondern dass sie auch irgendwann nachher sagen, ach, die beiden, ja, die haben ja noch diese alte Version des Volleyballs gespielt, ne? Die haben, da waren im Finale ja nur zwei Teams und nicht fünf Nationen.
Kann passieren.
Ja, cool.
Gut.
Bleib gesund da oben in Hamburg, ne?
Mach's gut. Bleib frisch. Gut. Bis bald. Ciao. Tschüss, tschüss.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.